Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen, die ihr hier zusammengekommen seid. Auch die, die ihr von zu Hause aus zuschaut oder auch mithören könnt, herzlich willkommen zu dieser Stunde. In dieser Stunde wollen wir uns etwas austauschen über Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und bei dieser Überschrift denkt man vielleicht oder sicher an die Begebenheiten, die auch eben im Gebet erwähnt wurden, wo der Herr Jesus den Frauen und den Jüngern leibhaftig erschienen ist. Oder in 1. Korinther 15, wo berichtet wird, dass er 500 Brüdern auf einmal erschienen ist und auch einem Paulus. Ich möchte diese Aussage aber heute etwas weiter fassen und uns persönlich mit einschließen. Denn der Herr ist doch auch uns erschienen, die wir an ihn gläubig geworden sind. Und er hat auch uns diese wunderbare Zusage gegeben, die wir in Matthäus 28 finden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, oder in einer anderen Übersetzung, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Dieses Wort des Auferstandenen ist uns sicher allen bekannt und vertraut. Das kennt man auswendig. Es ist Teil des Missionsbefehls am Ende des Matthäusevangeliums. Die Zusage, dass er uns begleitet, ist uns sehr vertraut. Es gibt aber ein großes Aber. Sind wir im wahrsten Sinne des Wortes vertraut mit dieser Aussage? Setzen wir tiefes Vertrauen in diese Worte unseres Herrn? Dieser Frage wollen wir heute auch etwas nachgehen. Denn wie oft passiert es auch uns und Menschen, dass wir uns alleingelassen fühlen? Oder werden wir persönlicher, dass ich mich, dass du dich vielleicht auch alleingelassen fühlst, hilflos, alleine? Und vielleicht passen Dinge, die in dieser Aufzählung stehen, auch in dein Leben hinein, dass Ereignisse geschehen, die Angst machen, Sorgen bereiten, Nöte entstehen, dass ein Gefühl sich breit macht, es gebe nichts mehr, auf das man sich verlassen kann. Hinzu kommt, dass die Nachrichten der Gegenwart ein Gefühl vermitteln, die Welt ist aus den Fugen geraten. Verunsicherung und Verlustängste machen sich breit und bewirken ein Bedürfnis der Abgrenzung und auch der Rückwendung zu Vergangenem. Distanz entsteht. Und ich denke, wir erleben das gerade auch in unseren Gedanken, in unseren Tagen. Solche Gedanken und Gefühle sind menschlich. Angst, Furcht und Nöte sind sicher auch Teil unseres Menschseins. Und doch sind sie meistens sehr schlechte Ratgeber. Jesu Wort dagegen, das wir uns eben angeschaut haben, gibt uns Grund zum Vertrauen. Ich bin da, ich bin bei euch. Der Auferstandene hat das Versprechen, das Gott Mose am brennenden Dornbusch mit seinem Namen gegeben hat, erneuert. Er lässt uns nicht allein, niemals, solange diese Welt besteht, die Gott geschaffen hat und erhält. Und wo diese Zusage vergessen wird, da macht sich leicht Angst und Furcht breit. Daher ist es gut, dieses Wort des Herrn Jesus nicht nur zu kennen, sondern es als Einladung zum Vertrauen ganz neu zu entdecken. Und das wollen wir uns in dieser Stunde etwas anschauen. Helfen sollen uns dabei Maria Magdalena, die Emmausjünger, eine Gruppe von 10 Jüngern und eine Gruppe von 7 Jüngern, Begebenheiten, die uns in der Bibel verzeichnet sind, die wir uns näher anschauen sollen. Und interessanterweise treffen wir diese Personen, die hier oder Gruppen, die wir hier sehen, genau in der Situation an, die wir eben geschildert haben, als in unsere Zeit passen. Genau in dieser Situation befanden sich die Menschen, die wir uns heute anschauen. Und vielleicht erinnern wir uns, wenn wir so die Ostergeschichten oder Auferstehungsgeschichten uns anschauen, dass da auch für die Betroffenen Ereignisse geschahen, die ihnen Furcht und Angst einjagten. Sie hatten Sorge, sie hatten Nöte, sie weinten am Grab, sie hatten Furcht und die Welt war für sie auch aus den Fugen geraten. Ihre Hoffnungen waren auf Golgatha zunichte geworden. Und in Lukas 24 bei den Emmaus-Jüngern, da lesen wir ja, wir hofften, dass er Israel erlösen sollte, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Ihre Hoffnungen begraben. Und jetzt kommt das Wunderbare, sie werden Zeugen der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und damit ändert sich etwas in ihrem Leben und das wollen wir uns in dieser Stunde an einigen Begebenheiten etwas näher anschauen. Beginnen wir mit Maria Magdalena. Wir finden den Bericht in Johannes 20 in den Versen 11 bis 18. Ich möchte aber kurz auf die ersten 10 Verse eingehen, ich lese sie kurz vor, damit wir den Zusammenhang insgesamt haben. Johannes 20, Vers 1. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zur Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, kam zuerst zu der Gruft und als er sich vornüberbeugte, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leichentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Und sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger nun wieder heim. Und jetzt steht Maria alleine an der Gruft. Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesus gelegen hatte. Und jene sagen zu ihm: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Gott und zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Maria Magdalena steht vor dem leeren Grab und sie weint. Und die Aufstellung der Sorgen und Nöte, die wir uns eben angeschaut haben, passen vielleicht genau in diese Situation. Es sind die Tränen der Trauer, Tränen, die ihre Nöte ausdrücken, die ihre enttäuschten Hoffnungen sichtbar werden lassen. Dort vor dem Grab, das scheinbar leer ist. Sie bückt sich vornüber in die Gruft hin zu ihren Nöten, den Grund ihrer Trauer, und sie sieht dann plötzlich zwei Engel, mit denen sie auch spricht. Diese Engel stellen eine Frage und eigentlich eine ganz überflüssige Frage: Frau, warum weinst du? Sollten denn diese Engel nicht wissen, warum diese Frau weint? Und die Antwort Marias klingt auch gar nicht erstaunt, dass sie mit den Engeln redet, dass sie in dieser Grabstätte sitzen. Sie scheint das gar nicht so richtig wahrzunehmen. Sie antwortet: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria steht vor dem leeren Grab und weint. Tränen, die ihre Nöte ausdrücken. Kennst du solche Situationen, wo du im Leben Nöte hast, die dich traurig machen? Es gibt sicher ganz viele notvolle Situationen, die auch wir in unserem Leben erlebt haben, vielleicht in denen wir drin stecken. Wie bei Maria gleicht unsere Situation einer Höhle. Dunkel, eingeengt, die Aussicht gleicht einem Grab. Aus einem Grab gibt es keinen Ausgang, es ist irdisch die letzte Station. Sorgen und Nöte, die wir als letzte Station ansehen. Und es sind meistens die Stunden, in denen wir allein sind. Alle anderen, wie die Jünger Petrus und Johannes, sind wieder fort. Allein, zurückgeblieben mit den Sorgen, mit den Nöten. Und wie bei Maria wollen wir wissen, wo Jesus ist. Wir glauben doch an ihn. Wo ist Jesus? Er sollte doch im Grab sein. Selbst Engel können nicht helfen, sie stellen nur überflüssige Fragen. So wie es viele Menschen gibt, die uns beraten wollen und überflüssige Fragen stellen, wenn wir in Nöten sind. Aber wo ist Jesus? Oder müssen wir anders fragen und besser fragen: Wo suchen wir Jesus? In dieser Begebenheit ist zweimal von einer Wende die Rede. Wenn wir den Text ganz genau lesen, und das müsst ihr zu Hause mal machen, diesen Text nochmal genau lesen und versuchen nachzuverfolgen, wie sich Maria bewegt hat, als sie vor diesem Grab stand. Ich kann euch jetzt nur meine Version hier vortragen. Wo ist Jesus? Wo suchen wir Jesus? Maria schaut, als sie dort steht, ins Grab hinein und dann wird berichtet, sie wendet sich zurück. Es scheint, als ob sie auch dieses Grab verlassen will, ihre Not hinter sich lassen will. Und dann spricht sie jemand an: Wen suchst du? Im Zurückwenden sieht sie Jesus dastehen, erkennt ihn aber nicht, vermutet den Gärtnern. Und es scheint so in diesem Bewegungsablauf, dass sie an Jesus vorbeiläuft und antwortet: Wenn du ihn weggetragen hast, sage mir, und ich werde ihn wegholen. Und im Vorbeigehen vielleicht oder im Weggehen hört sie den Namen, der zu ihr gesprochen wird: Maria. Und dann wird berichtet, sie wendet sich wieder um und erkennt Jesus, den Auferstandenen. Wahrhaftig, eine doppelte Wende in ihrem Leben, in ihrer Blickrichtung und auch in ihrer Ausrichtung. Sie wendet sich vom Grab weg, will scheinbar weggehen, geht an Jesus vorbei und erlebt dann, dass Jesus sie anspricht und sie wendet sich noch einmal um zu ihrem Herrn. Und sie erkennt, Jesus ist da, er steht da. Und erst mit dem Blick auf Jesus lässt sie ihre Not hinter sich. Und dieser Jesus steht da oder stand da. Das heißt doch, dass er bereits früher da schon stand. Marias Blickrichtung war anders konzentriert auf die Nöte, fixiert auf die Sorgen und Probleme. Und sie erlebt jetzt hier, Jesus ist da. Jesus lebt. Jesus erscheint und er lässt sich sehen und erleben. Und die Aussage, die ich hier mitnehmen möchte, ist: Jesus ist da. Jesus lebt. Er steht hinter Maria. Und das möchte ich auch für uns sagen und auch euch mitgeben. Jesus ist da. Er steht auch hinter mir und er steht auch hinter dir. Wende dich zurück von manchen Nöten, von manchen Sorgen. Wende dich Jesus zu. Er steht hinter dir. Im Zusammenhang mit der Auferstehung fand ich diesen Gedanken so mutmachend. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt und er steht hinter Maria. Jesus ist auferstanden. Er steht auch hinter dir und auch hinter mir. Unter diesem Gedanken wollen wir uns jetzt die anderen Begebenheiten anschauen, in denen Jesus nach seiner Auferstehung einigen Menschen erschienen wird, und konzentrieren uns weitgehend auf das Erscheinen des Herrn in den einzelnen Situationen. Die Begebenheit in Johannes 20, Vers 19 bis 23 folgt im Text nach dieser Begebenheit, die wir gerade gelesen haben. Die 10 Jünger sind zusammen und wieder finden wir eine sorgenvolle Situation vor, wie wir sie zu Anfang uns angeschaut haben. Johannes 20, Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Soweit der Text. Hier sind 10 Jünger zusammen, Türen verschlossen, Furcht, wieder eine notvolle Situation, wieder eine notvolle Ausgangssituation. Und das lesen wir jetzt in Vers 19, wie der Herr Jesus erscheint. Jesus trat in ihre Mitte mit den Worten: Friede euch. Die Jünger bekommen in ihre notvolle Situation eine ganz neue Ausrichtung. Jesus in ihrer Mitte. Eine wunderbare Aussage. Jesus ist auferstanden, er lebt und er ist in der Mitte der Jünger. Er ist wieder ihr Mittelpunkt. Das sollten wir auch für unser Leben wieder neu entdecken und neu mitnehmen. Jesus ist in unserer Mitte. Er ist doch unser Mittelpunkt. Die nächste Begebenheit blättern wir zurück in Lukas 24. Die Begebenheit der Emmaus-Jünger. Ich möchte da die Verse 13 bis 16 erst einmal lesen, Johannes 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Wieder eine notvolle Situation. Denn im weiteren Verlauf lesen wir, dass diese Jünger sagten: Wir hofften, dass er Israel erlösen würde, aber sie hatten Jerusalem verlassen und waren auf dem Heimweg. Sie waren irritiert. Irritiert durch das, was auf Golgatha, was in Jerusalem passiert war. Jesus hatten sie vor seinem Tod erlebt, mächtig im Wort. Ein großer Prophet, aber die Obersten hatten ihn gekreuzigt, getötet. Und jetzt hatten die Frauen berichtet, dass das Grab leer war, aber Jesus hatten sie nicht gesehen. Und sie begruben ihre Hoffnungen und machten sich auf den Heimweg von Jerusalem nach Hause einen Fußweg von 11 Kilometer. Doch was haben wir gelesen? Jesus ist auferstanden. Jesus erscheint ihnen. Wir lesen es in Vers 16. Und Jesus ging mit ihnen. Jesus ging mit ihnen und er begleitet sie. Und dann erklärt er ihnen, das lesen wir im weiteren Verlauf, Vers 27, noch die Schriften. Er erklärt ihnen die Schriften und er zeigt ihnen, dass das alles so geschehen musste, wie sie es erlebt haben. Und er macht noch mehr. Er schafft in ihnen brennende Herzen. Brennende Herzen, die sie Emmaus-Jünger wieder froh, dankbar und glücklich machten, denn sie kehrten umgehend nach Jerusalem zurück. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er geht mit ihnen. Er begleitet sie. Auch das wollen wir für uns mitnehmen. Nochmal zurück ins Johannesevangelium, Kapitel 21. Die Verse 1 bis 14. Ich möchte den Text kurz vorlesen. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberius. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Johannes, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso den Fisch. Das ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. 7 Jünger unter der Führung Petrus hatten sich aufgemacht zum See Tiberius. Und sie waren mit ihren Booten zum Fischen gefahren und hatten die Nacht nichts gefangen. Und dann lesen wir in Vers 4, Jesus stand am Ufer. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Jesus stand am Ufer, das heißt doch, er wartet auf sie. Er erwartete sie, als sie von ihrer Niederlage des Fischens zurückkamen. Jesus erwartet sie. Jesus ist auferstanden und er erwartet sie. Und dann erleben die Jünger, dass der Herr Jesus schon das Frühstück gemacht hat. Das heißt, er ist da und stärkt die Jünger. Sie, die voller Nöte dort gefischt haben, ihre Sorgen vielleicht vergessen wollten, die sie in Jerusalem erlebt hatten, ist da und sie erleben es, dass er sie stärkt. Sind das nicht mutmachende Begegnungen unseres auferstandenen Herrn, die wir uns bisher angeschaut haben? Fassen wir sie noch einmal zusammen. Jesus ist auferstanden, er lebt, er steht hinter Maria. Und vielleicht können wir hier auch einfügen, er lebt, er steht auch hinter dir und er steht auch hinter mir. Jesus ist auferstanden und er lebt und er ist in der Mitte der Jünger. Er lebt, er ist doch auch in unserer Mitte, in der Mitte deiner Familie, in der Mitte deiner Gemeinschaft. Jesus ist auferstanden und er lebt. Er geht mit den Emmaus-Jüngern. Er begleitet sie. Er lebt. Er geht mit uns. Er begleitet uns. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und er erwartet die Jünger. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Er lebt. Er erwartet uns. Er ist auferstanden. Er lebt. Er unterstützt die Jünger. Er lebt und er stärkt auch uns, dich und mich. Eins fehlt noch, Apostelgeschichte 9, Vers 1. Die Begebenheit, als Paulus unterwegs ist, mit den Mordplänen im Gepäck. Ich möchte ab Vers 3 lesen. Als er aber hinzog, also Saulus, geschah es, dass er Damaskus nahte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Saul auf dem Weg nach Damaskus mit Mordplänen unterwegs. Und ihm erscheint dieses göttliche, dieses himmlische Licht, eine Stimme aus dem Himmel: Saulus erlebt den Auferstandenen. Wir können hinzufügen: Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Ein Licht aus dem Himmel für Saulus. Und er ruft ihn dann anschließend auch in die Nachfolge. Auch ein wunderbares Bild, das wir für uns mitnehmen dürfen als Abschluss. Jesus lebt. Er lebt. Er lebt über uns. Ein Licht aus dem Himmel über uns. Mutmachende Begebenheiten, Begegnungen unseres auferstandenen Herrn, die wir uns angeschaut haben in dieser Stunde. Er lebt, er steht hinter uns. Er lebt, er ist in unserer Mitte. Er lebt, er geht mit uns, er begleitet uns. Er lebt, er erwartet uns. Er lebt und er stärkt die Jünger und er lebt. Er ist über uns. Die wunderbare Botschaft, die wir besonders auch in diesen Tagen der Osterzeit ganz neu entdecken dürfen. Weil wir wollen sie nicht nur Ostern im Blick haben, sondern wir wollen sie mitnehmen in unser Leben, in unseren Alltag und täglich darauf achten und daran denken, wie der Herr uns begleitet. Dazu noch zwei Bibelverse. Jesus ist auferstanden. Er lebt und er ist bei uns. Und der Apostel Paulus hat es seinem treuen Diener Timotheus mitgegeben, in sein Arbeitsbuch geschrieben: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Auch das wollen wir mitnehmen in unsere Tage, in unsere Zeiten. Im Gedächtnis behalten, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist, dass er lebt, dass er da ist und dass er bei uns ist, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lasst uns froh und dankbar in die Ostertage gehen, die uns jetzt noch zur Verfügung stehen, aber auch dankbar gehen in die Zeit, die vor uns liegt. Die Zeiten, die wir erleben werden, werden vielleicht etwas besser in Zukunft. Aber wir können auch begründet auf die Bibel sagen, es kommt noch schlimmer. Und dann müssen wir gewappnet sein. Dann müssen wir diesen Auferstandenen vor unseren Augen haben. Dann müssen wir die Kraft daraus nehmen, dass er lebt, dass er sich für uns verwendet, dass er bei uns ist, dass er uns begleitet, dass er uns führt und dass er uns ans Ziel bringt. In dieser Sicherheit und in dieser Gewissheit dürfen wir in diese Zeit blicken. In dieser Sicherheit dürfen wir in die Zukunft blicken. Und in dieser Zeit dürfen wir auch sehen, dass er uns begleitet. Wo und wie die Nöte auch liegen in unserem Leben, da ist sicher jeder unterschiedlich und auch anders betroffen. Nicht alle leiden gleich, nicht alle haben die gleichen gesundheitlichen Probleme, nicht alle haben die Nöte in ihrer Umgebung oder wo auch immer, aber alle können den gleichen Blick haben, den Blick auf den Auferstandenen. Möge die Begegnung mit unserem Herrn und Heiland uns ganz neu prägen, uns ganz neu Vertrauen einflößen in die Zeit, in die wir schauen, in das Leben, das vor uns liegt. Gottes Segen bei diesem Blick auf den Auferstandenen wünsche ich euch und auch euren Familien.